Ich habe ja mal in einer der vorherigen Podcast-Folgen gesagt, dass ich echt immer ein ziemliches Problem damit habe, die richtige Erde im Gartencenter rauszusuchen. Es gibt so viele verschiedene Angebote, es gibt so viele verschiedene Anbieter und Zwecke und ich muss sagen, ich bin dann extrem überfordert und weiß überhaupt nicht, welche Erde kaufe ich jetzt und für welche Zwecke brauche ich das jetzt überhaupt und kann ich da was falsch machen? Fenja, wie gehst du dabei vor, wenn du Blumenerde kaufst?
Ehrliche Antwort, Simon? Ich bin auch vollkommen überfordert damit.
Und genau deswegen haben wir uns für diese Folge E wie Erde einen echten Experten ins Boot geholt und freuen uns total, dass wir Christian Mauke, PR-Manager von Floragard, bei uns haben. Hi Christian.
Moin Simon, moin Fenja. Schön, dass ich hier sein darf.
Ja, wir freuen uns auch, dass du hier bist bei uns.
Floragard dürfte eventuell dem ein oder anderen ein Name sein, denn wer schon mal Blumenerde gekauft hat, könnte dabei auf Floragard gestoßen sein. Magst du, Christian, dennoch mal einmal kurz erklären, was Floragard genau macht, was Floragard genau ist und so weiter und so fort?
Also bei Floragard vertreiben wir Erden, die man in Gärtnereien bekommt, in Gartencentern, auch in Baumärkten. Und wir vertreiben auch Profisubstrate. Das sind Erden im weitesten Sinne für den professionellen Gartenbau, also was quasi in großen LKWs Richtung Niederrhein gefahren wird oder nach Papenburg in irgendwelche Kräutergärtnereien, wo letztendlich die Pflanzen drin angebaut werden, die wir dann wieder in der Gärtnerei oder eben auch im Baumarkt oder Gartencenter kaufen.
Das heißt letztendlich, wenn ich mir Erde kaufe, dann kaufe ich höchstwahrscheinlich Erde von Floragard?
Wir gehören schon zu den größten in Deutschland, sogar auch, man kann sagen, zu den größten weltweit, weil, was man gar nicht glaubt, unsere Produkte finden ihren Weg in die Gewächshäuser in über 85 Länder weltweit.
Wahnsinn. Ich würde trotzdem gerne einmal wollen, dass du ein bisschen was von dir erzählst. Wie bist du überhaupt dazu gekommen, PR-Manager bei Floragard zu sein? Wie lange machst du das schon? Und was ist eigentlich so dein Daily Business?
Also wie bin ich dazu gekommen? Ich habe 2010 eine Ausbildung bei Floragard gemacht, im Vorfeld studiert, das Studium auch beendet. Und zu der Zeit ging damals der PR-Manager zu einer anderen Firma und man fragte mich, ob ich das interimsweise übernehmen könnte. Damals eine sehr aufregende Aufgabe für mich, wo ich auch nur dachte, huch, ob ich das wohl schaffe. Aber augenscheinlich hat alles geklappt und heute stehe ich hier im Podcast.
Sehr schön, das freut uns enorm. Fenja, wir haben so viele Fragen, womit fangen wir an?
Ja, ich fange einfach mal an mit der Frage. Ich freue mich gerade auch ein bisschen, dass ich jetzt auch mal so der Dulli sein darf. Nein, aber ich fange jetzt mal wirklich ganz, ganz simpel an. Was ist der Unterschied eigentlich, Christian, zwischen dem Mutterboden, den ich bei mir so im Garten habe, in meinen Beeten, und der Erde, die ich von Floragard beziehen kann?
Also der Mutterboden ist ja die gewachsene natürliche oberste Erdschicht. Die besteht aus Humus, Tonanteil, Sand. Da ist ganz viel Leben drin mit Mikroorganismen und im Vergleich dazu ist Blumenerde ein Produkt, eine Mischung. Früher aus Torf, Kalk, um den pH-Wert zu heben, und Dünger. Aber heute in Zeiten, wo der Torf immer weniger wird, sind da unheimlich viele sogenannte Ausgangsstoffe drin. Also das ist beispielsweise, um mal so ein paar runterzuzählen, Grünschnittkompost, Rindenhumus, Holzfaser, Miscanthus-Mix, dann wiederum gibt's auch mineralische Ausgangsstoffe wie Perlite, Tongranulat, Lava, BIMS und dann kommt natürlich auch noch Kalk, um eben den pH-Wert einzustellen, mit rein und ganz wichtig Dünger, aber da erzähle ich später noch ein bisschen was zu.
Okay, wow, das ist schon ein heftiger Unterschied. Das waren jetzt ganz, ganz viele Begriffe, die ich auch gar nicht vorher kannte, muss ich ehrlich sagen.
Ich muss auch gerade ein bisschen schmunzeln, weil mir sagt das alles irgendwie gar nichts, was du da gerade erläutert hast. Wofür braucht man das denn alles? Also brauchen die Pflanzen diese Stoffe? Wofür ist das letztendlich genau gut?
Also erstmal ist es ja ganz wichtig zu sagen, dass Blumenerde, das Produkt, kann Mutterboden nicht ersetzen. Also das ist wirklich die Basis des Wachstums im Garten. Aber eine gute Pflanzerde kann den Boden verbessern und es kann euch bei verschiedenen Pflanzprojekten unterstützen.
Aber wie ist das denn jetzt mit den, also es gibt ja so viel Erden, ne? Wie Simon schon sagte, man steht da im Fachhandel und hat einen Riesenhaufen von Erde, von Hortensien bis Rhododendron bis Hochbeet bis Kräutererde, das alles dabei. Die ganz normale Blumenerde, die ich jetzt auch teilweise auch im Discounter bekomme, wo ist der Unterschied zwischen diesen Spezialerden für Pflanze XY und der ganz einfachen Blumenerde. Kannst du das ganz simpel einfach mal so sagen?
Ich denke schon. Ich würde sagen, eine normale Blumenerde ist der Allrounder für deine meisten Pflanz- und Umtopfprojekte. Sei es bei Simon auf dem Balkon oder hier im Garten oder auch zu Hause auf der Fensterbank. Das ist der Allrounder. Und eine Spezialerde ist eben entweder auf eine Anwendung optimiert oder eben auch auf eine bestimmte Pflanzengruppe. Anwendung beispielsweise Aussaat, da sollte man schon auf eine Spezialerde setzen, weil eine Blumenerde, die ist oft zu stark aufgedüngt oder zu grob. Und Saatgut bzw. die Jungpflanze, die hat es lieber fein strukturiert, feinkrümelig und schonend aufgedüngt.
Okay, also ich habe noch nie mit Spezialerde gearbeitet, muss ich sagen. Ich habe immer nur Blumenerde benutzt für alles, ob es jetzt mein Kräuterbeet war, mein Hochbeet oder so. Es hat immer alles funktioniert, das muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas eingegangen ist oder irgendwas nicht gut versorgt war. Wenn ich jetzt wirklich Anfängerin oder Anfänger bin, dann kann ich wirklich erstmal ganz normal mit der normalen Blumenerde meine ganzen Pflanzprojekte umsetzen.
Ich finde, wichtig ist es immer, auf eine gute Blumenerde zu setzen. Also man kann natürlich die günstigste, die man im Supermarkt, im Eingangsbereich, im Regen stehen sieht und dann mitnimmt, da kann es auch mitklappen. Aber wer auf Nummer sicher gehen möchte, der sollte wirklich auf eine Qualitätserde setzen. Das gilt sowohl für eine Allround-Blumenerde als auch, wenn man auf Nummer sicher gehen will, mit einer Spezialerde.
Das klingt für mich tatsächlich so, als wenn die Erde schon alles beinhaltet, was eine Pflanze braucht. Also ich komme jetzt mal zum Stichwort Dünger. Braucht man dann überhaupt noch Dünger, Christian? Und wenn ja, wann sollte ich nachdüngen?
Das kommt ja ganz auf die Erde drauf an, die du verwendet hast. Und es gibt beispielsweise Biodünger, da solltest du stickstoffbetont nach 4 Wochen nachdüngen. Es gibt mineralischen Dünger, da solltest du nach 6 bis 8 Wochen nachdüngen. Und es gibt sogar gecoateten Dünger, das heißt umhüllten Langzeitdünger. Der gibt tatsächlich über einen Zeitraum von bis zu 6 Monaten die Nährstoffe frei. Also ab wann du genau nachdüngen solltest, das siehst du auf der Erdenverpackung auf der Rückseite. Da steht genau geschrieben, ab wann du tätig werden solltest.
Ich möchte da eine Nachfrage zu stellen, die mich einfach aus persönlichen Gründen bewegt. Stichwort Umweltbewusstsein. Ich denke immer so bei Dünger, das schadet der Erde und man gibt da irgendwas in die Erde, was dann ins Grundwasser sickert, was irgendwie nicht cool ist. Kann man da Fehler machen? Und wenn ja, wie sehen die aus? Oder kann man in Sachen Dünger, worauf achte ich, dass ich umweltbewusst dünger?
Halte dich am besten an die Anwendungsempfehlung, weil der alte Spruch vom Lande, viel hilft viel, ist auf Düngung nicht unbedingt umzusetzen. Das gilt ganz besonders im Bereich der Jungpflanzen. Das hatte ich ja eben schon ein bisschen geschnitten oder angeschnitten. Die Leute oder viele Leute denken, sie könnten den Pflanzen nur etwas Gutes tun, wenn sie die mit Dünger überschütten. Aber es gibt tatsächlich auch Starkzehrer und Schwachzehrer, auch im Bereich der Gemüse. Tomaten mögen gerne viele Nährstoffe, aber erst im Laufe ihres Lebens über den Sommer. Und da sollte man sich dann schon ein wenig schlau machen im Vorfeld. Das Gute ist dann wiederum an Spezialerden, dass die Düngung exakt auf die Anwendung und die Pflanze abgestimmt ist.
Magst du mal so ein bisschen erzählen, was für Erden ihr alles so anbietet? Einfach mal so ein paar Beispiele nennen, wovon wir hier eigentlich gerade die ganze Zeit sprechen.
Also wir haben tatsächlich sehr, 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 sehr viele Erden im Sortiment. Es gibt die verschiedenen Allround-Erden, dann in unterschiedlichen Preiseinstiegsklassen, kann man sagen. Marke, Mittelklasse und Preiseinstieg muss man ja alles anbieten. Aber jetzt aus dem Bereich der Spezialerden, wir haben vegane Erden, wir haben Gemüseerden, wir haben Hochbeeterden, wir haben eine Hochbeetgrundfüllung, wir haben Aussaaterden, Zitruspflanzenerden, Rosenerden, Kübelpflanzenerden. Der Fantasie sind keine Grenzen gemerkt, ihr merkt das schon.
Ja.
Da muss ich mal einmal nachhaken. Vegane Erde?
Ja, das habe ich auch gedacht. Vegane
Erde, ja. Und die Frage ist immer, kann man die essen oder ist da jetzt kein Regenwurm drin? Ist tatsächlich ja so, dass viele Erden, darunter auch Bioerden, einen Dünger enthalten, der beispielsweise auf Hornbasis produziert wurde, also Hornspäne. Genauso gibt es auch Guano als Naturdünger. Sind beides tierische Produkte. Und vor knapp 4-5 Jahren haben wir uns bei Floragard zusammengesetzt und gesagt, okay, wer einen veganen Lebensstil hat und sich selber auf dem Balkon, so wie du, Simon, eine eigene Tomate anziehen möchte, der wäre sicherlich nicht davon begeistert, dass seine Tomate in einer Bioerde mit Horndünger wächst. Somit haben wir einen pflanzlichen Dünger entwickelt, der die Erde somit auch vegan macht und somit dieses Produkt für Leute mit veganem Lebensstil einwandfrei anwendbar ist.
Kannst du sagen, was die Hornspäne ersetzt?
Ja, der Dünger heißt Flora Veggie Power.
Klingt interessant.
Abgefahren. Also da muss ich nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil wir sprechen ja hier in diesem Podcast immer ganz viel davon, dass wir Garteneinsteiger sind. Ich spreche immer von einem Laien, also ich bin Laie, der wirklich nicht viel Ahnung hat, was so diese ganze Gartenexpertise angeht. Und wenn ich jetzt höre, dass man schon erdentechnisch so viel machen kann und so viel tun kann, frage ich mich, kommen Laien zu euch und kaufen dann irgendwie die und die und die Erde? Oder sind das eher Großkunden? Wer kauft bei euch Erde?
Also Floragard ist ein Unternehmen, das eigentlich nur B2B macht. Also quasi von Unternehmen zu Unternehmen. Unsere Kunden sind große Handelsketten, eigenständige Gärtnereien, Gartencenter, Großhändler, auch im Ausland natürlich viel. Da gibt es eine gute Großhandelsstruktur. Und Endverbraucher beliefern wir nicht direkt. Dennoch sind wir natürlich eine Marke und somit auch treten sehr viele Endverbraucher auch mit Fragen direkt an uns heran, sei es über Instagram oder unsere Info@E-Mail-Adresse oder wir haben auch eine WhatsApp-Beratungshotline. Und da sind wir wirklich für alle Nachfragen immer offen.
Cool, ich habe eine Frage. Gibt es irgendeine Pflanze, die speziell Erde braucht, weil sie sonst nicht überleben könnte? Gibt es das?
Zwei Stück fallen mir da beispielsweise ein. Also zum einen Orchideen, das sind ja Aufsitzerpflanzen. Und die würde sich in einer normalen Blumenerde nicht sehr wohl fühlen. Da sollte man dann auf eine Spezialerde setzen, die auf Basis von Pinienrinde und Kokoschips produziert ist. Zum anderen gibt es ja auch noch Pflanzen, die sich in saurer Erde wohlfühlen. Dazu gehören ja Heidelbeeren oder beispielsweise auch Rhododendron, meine Lieblingspflanze.
Wow, ich habe ganz viele im Garten, kannst du haben.
Ich mag die sehr gerne, weil die so stellvertretend für die schönste Zeit im Jahr, im Mai so blüht, wenn ich mich auf das Jahr freue, der Frühling noch in den Startlöchern steckt oder Frühsommer teilweise schon ist. Und aber ich schweife ab.
Alles gut.
Die gehören zu den Erden, die einfach in eine saure Erde mit einem niedrigen pH-Wert gesetzt werden sollten. Und die würden sich nämlich in einer normalen Blumenerde, wo der pH-Wert tendenziell etwas höher ist, nicht wohlfühlen und die würden dann eben eingehen.
Okay, wow, wieder was gelernt.
Was ich extrem spannend dabei finde, ist, wie findet man das raus? Also wie findet man raus, welche Pflanze, welche Erde besonders gut findet und besonders, also das, was du jetzt gerade so erläutert hast, Orchideen brauchen den und den Boden, weil sonst funktionieren sie nicht gut. Wie findet man das raus?
Also das ist ja schon eine jahrzehntelange Forschung oder jahrhundertelange Forschung, die da stattgefunden hat, womit sich ja Wissenschaftler über viele Generationen schon mit auseinandergesetzt haben, aber Forschung und Aufwand geht immer noch weiter. Also eine Blumenerde, das wirkt immer so einfach. Also viele Leute auf die Frage, ja, was ist denn da eigentlich drin, antworten tatsächlich mit Dreck oder Sand, weil man sich ja nie damit auseinandergesetzt hat. Aber man muss verstehen, ein Sack Blumenerde, da steckt ganz viel Aufwand und Forschung drin. Und deswegen haben wir beispielsweise bei Floragard in Oldenburg auch ein eigenes Versuchsgewächshaus und ein Labor, wo laufend natürlich auch Kundenanalysen stattfinden von den Erden und Substraten, die an die geliefert werden. Wir aber auch immer wieder nach neuen Ausgangsstoffen und Zusätzen forschen. Also was können wir noch in die Erden einfüllen, was gut funktioniert, was sich irgendwie nicht mit anderen Ausgangsstoffen beißt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, im Düngerbereich noch für Mehrwert zu sorgen, was idealerweise auch günstig und verfügbar ist, weil man will ja auch immer die Blumenerde günstig halten, beziehungsweise nicht zu teuer haben, dass man das weiter anbieten kann. Und daran forschen unsere Kollegen der Fachabteilung Gartenbau jeden Tag.
Also Labor finde ich irgendwie total krass, dass ihr sowas habt. Wie kann man sich das vorstellen? Also es ist wirklich so, dass ihr dann da irgendwie Reagenzgläser habt und Pipetten und irgendwelche Bunsenbrenner und Schutzbrille oder wie kann man sich das vorstellen?
Und weiße Kittel hast du noch vergessen. Die sind da tatsächlich auch. Und ja, genauso kann man sich das vorstellen.
Also irgendwie so, wie man dann denkt, wie es eigentlich ja nur in der Medizin ist. Also so dachte ich immer, dass ihr das auch mit Erden macht. Das finde ich super spannend. Sind das dann so richtig wirklich so Erdforscher? Also so, geh noch mal so ein bisschen, erläuter noch mal so ein bisschen, was genau in diesem Versuchslabor so den ganzen Tag gemacht wird.
In dem Versuchslabor finden ja teilweise Analysen statt, wo auch viele Dinge abgearbeitet werden, die beispielsweise durch den Vertrieb, durch den Außendienst, durch unsere großen Kunden an uns herangetreten werden, dass da vielleicht nochmal was untersucht werden soll. Reklamationen beispielsweise, wenn etwas nicht geklappt hat oder so, dann versucht man natürlich dem auch auf den Grund zu gehen, woran es gelegen hat, weil das ist immer auch die Chance für uns, es noch besser zu machen. Und das ist ja auch der Anspruch an uns selbst und auch ganz offen mit umzugehen. Und dieser andere Bereich, neue Dinge heranschaffen, da habe ich beispielsweise einen Kollegen, Dr. Simon Grieser heißt der, der ist bei uns Projektmanager für Innovation und Nachhaltigkeit und der forscht eben daran, neue Ausgangsstoffe aufzutun, die idealerweise regional nachwachsend sind, die bisher noch nicht jemand so auf dem Schirm hatte. Und da hat er in letzter Zeit auch viel an dem Miscanthus-Projekt geforscht. Das ist also Chinaschilf, das man hier in der Region anbauen kann. Aber wenn man es dann geerntet hat, kann man es noch nicht sofort in eine Erde oder in ein Substrat einfüllen. Da muss halt noch was geschehen. Es muss auf spezielle Art und Weise behandelt werden. Und ja, da hat er sich die letzten 3 bis 4 Jahre intensiv mit auseinandergesetzt. Und tatsächlich sind wir jetzt dazu in der Lage, in diesem Frühling erstmals Mengen zu ernten, umzuwandeln und dann auch in unsere veganen Bioerden zum Teil einfließen zu lassen. Und das ist ein Moment, auf den man wirklich tatsächlich stolz sein kann. Also das ist eine Marktreife, wo man sich sehr mit identifizieren kann und das toll findet.
Christian, ich habe noch eine Frage und zwar Mindesthaltbarkeitsdatum. Wenn ich jetzt meine Erde gekauft habe, wie lange kann ich die lagern und kann die noch gebrauchen?
Ein Mindesthaltbarkeitsdatum hat eine Erde nicht unbedingt und wir empfehlen immer, dass sie nach dem Kauf auch alsbald verwendet werden sollte.
Sag mal eine Zahl, alsbald, sag mal irgendwas. Monat?
Das kann man nicht so genau sagen.
Sehe ich das an der Erde? Schimmelt die? Passiert da irgendwas?
Tatsächlich kann es sein, dass sie schimmelt. Wenn sie beispielsweise unsachgemäß gelagert wird, da viel Feuchtigkeit reinkommt. Aber zur Lagerung, da könnte ich gleich nochmal was erzählen. Idealerweise verbrauchst du sie schnell und dann, wenn du noch etwas übrig hast, könntest du sie halt luftig, trocken, dunkel und kühl verschließen. Und wenn du beispielsweise dann im Herbst noch ein bisschen Herbstbepflanzung gemacht hast und die eben so lagerst, dann kannst du mit gutem Gewissen im März vielleicht nochmal wieder durchstarten, ein paar Primeln damit pflanzen. Mhm. Worst case wäre allerdings, wenn du sie einfach offen auf deinen Balkon wirfst, Sonne und Regen darüber kommen und Wind und dann kann es eben auch in der Erde drin zu pH-Wertveränderungen kommen oder dass der Dünger die Nährstoffe irgendwie auswäscht oder dann funktioniert es hier einfach nicht mehr so gut.
Wenn ich jetzt ein Hochbeet habe bei mir auf dem Balkon und dieses Hochbeet, was ja ein bestimmtes Volumen hat, mit Blumenerde füllen möchte, gehe ich ja wahrscheinlich erstmal so vor, ich hole mir Blumenerde, keine Ahnung, 3 Liter Blumenerde und fange an, dieses Hochbeet zu befüllen. Muss ich dabei was Bestimmtes beachten? Also zum Beispiel, muss ich diese Erde regelmäßig tauschen? Wenn ja, wann? Was würdest du da empfehlen? In welchen Abständen? Kann man die Erde grundsätzlich vielleicht sogar irgendwie jahrelang da drinnen lassen? Oder wie gehe ich mit dieser Erde jetzt zukünftig vor?
Bei dir auf dem Balkon hast du ja sicherlich ein kleineres Balkonhochbeet. Da ist es tatsächlich so, dass es ja nicht so viel Erde fasst und man daher des Öfteren schon die Erde zumindest in der oberen Schicht erneuern sollte. Dafür eignet sich der Frühlingsanfang immer sehr gut. Dann putzt du ja sowieso nochmal durch, machst alles frühlingsfit. Und es ist auch im Freiland ist es dann natürlich eine gute Idee, weil es ganz natürlich ist, dass die Erde ein wenig absackt, da nochmal nachzufüllen und tatsächlich, wenn du irgendwann in die Kategorie der Schrebergärtner eintrittst und einen großen Schrebergarten zur Verfügung
hast.
Wer
weiß.
Dann ist es immer sehr gut, wenn du im Garten auf eine 3-Schicht-Befüllung setzt. Also wo unten Strauschnitt drin ist, zur Drainage darüber eine Kompostschicht kommt und oben dann eine gute Hochbeeterde.
Ich bin jetzt so die Fraktion, ich habe eher meine Blümchen im Kübel. Wie lange kann die Lumenerde da drin sein? Oder wann sagt man, die muss jetzt mal komplett ausgetauscht werden, einfach mal alles über Kopf drehen und raus damit und neue rein?
Das merkst du ja auch, sage ich mal, wenn ein Kübel lange draußen stand und die Erde ist total verwittert und fest und du kriegst sie kaum noch auseinander. Das ist eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, dass man die Erde tauschen sollte. Im Indoor-Bereich sagt man immer, du solltest dann umtopfen, wenn der Topf für die Pflanze zu klein ist. Du siehst es ja, wenn die Wurzeln schon rausklettern und das alles zu wenig Platz hat, dann sollte man die Erde austauschen. Das ist in der Regel alle 1 bis 3 Jahre und dann bekommt, ja, die Pflanze nochmal einen schönen Wachstumsschub und so passt das dann.
Kannst du was zu Trauermücken sagen?
Trauermücken?
Mhm.
Ein Thema, was uns tatsächlich öfters mal erreicht.
Mhm.
Ja, oft heißt es ja, eure Erde ist mit Trauermücken verseucht. Das sind ja immer sehr anklagende Worte, die man so hört. Tatsächlich muss man sagen, Blumenerden sind zum Zeitpunkt der Produktion trauermückenfrei.
Mhm.
Allerdings ist es so, dass Trauermücken, wenn sie an einem geöffneten Sack vorbeifliegen oder auch an einer Pflanze im Topf, die umgetopft wurde, einfach Blumenerde super attraktiv finden. Das trifft auf Bioerden aufgrund ihrer organischen Ausgangsstoffe und dem Biodünger noch mehr zu als auf klassische Blumenerden. Und da gibt es dann tatsächlich ein paar Tricks, wie man sich dem erwehren kann. Vorbeugend kann man tatsächlich seine Pflanzen mit die Erdoberfläche mit Quarzsand abstreuen oder Vermiculite, auch ein super vielseitiges Material. In Vermiculite ist ein Schichtsilikat, also ein mineralischer Ausgangsstoff, der viel zum Abdecken von Erden benutzt wird, auch im professionellen Gartenbau. Und in den letzten Jahren ist das halt auch ein Trend, direkt darin auszusehen. Also es ist ein,
das ist auch so was Weißes, ne?
Das Weiße ist ja. Perlite, wird ja, ja immer fälschlicherweise für Styropor gehalten. Dann heißt es immer, ihr habt Styropor in die Erden abgefüllt. Nein, Perlite ist ein tolles Vulkangestein, das für sehr viel Luftkapazität sorgt, also dass mehr Sauerstoff an die Wurzeln kommt. Und viele Leute setzen darauf und mischen sich da noch extra was unter die Erde. Aber Vermiculite, würde ich mal sagen, ist das goldene Zeug.
Okay, ja gut, werde ich mal ausprobieren. Also Trauermücke, ich habe das am Anfang gar nicht gesagt, ne? Das sind diese ganz kleinen Fliegen, die dann irgendwo durch die, ja, durch deine Wohnung schwören oder ja, die einfach nervend sind.
Da hast du recht, Trauermücken nerven nur, die tun den Pflanzen nichts. Mhm. Das Problem ist nur, dass die Trauermücken ihre Eier in die Erde ablegen und dass sich die Larven von den Wurzeln ernähren. Und das halten die Pflanzen auf lange Zeit nicht aus. Und dann sollte man eben zusehen, dass man die Pflanzen eine Zeit lang etwas trockener hält, was die durchaus mal aushalten. Und die Trauermücken finden einfach dieses feuchtwarme Milieu super. Und dann hat man noch die Möglichkeit, Gelbtafeln aufzustellen. Darin verfangen sich dann die adulten Tiere. Und als letzte Möglichkeit könnte man noch mit Nematoden gießen. Das sind Nützlinge. Die lassen sich in Wasser einmischen und dann kann man damit gießen. Und diese kleinen Nützlinge, also wirklich mikroskopisch klein, ernähren sich dann wiederum von den Larven. Und so kriegt man dann auch ein Trauermückenproblem in den Griff, wenn man diese Schritte befolgt und kann dann seine Pflanzen retten.
Hm. Was du jetzt alles genannt hast, also Gelbtafel, Nematoden, das kriege ich alles im Gartencenter? Oder?
Das bekommst du alles in einem gut sortierten Fachgartencenter oder dann natürlich auch in Online-Shops. Das bekommst du.
Christian, du hast uns so viel Nützliches jetzt mit auf den Weg gegeben. Ich würde trotzdem gerne unsere Spezialrubrik, nämlich den Tipp der Woche, noch irgendwie einbringen. Hast du einen besonderen Tipp, den quasi jeder Laie umsetzen kann bzw. berücksichtigen sollte?
Der Gartenzeit-Tipp der Woche.
Also ein guter Tipp der Woche fällt mir beispielsweise ein, Drainage ist ganz wichtig, dass das Wasser abfließen kann, weil viele Leute ertränken ja ihre Pflanzen und es ist ganz wichtig, dass auf dem Balkon ist das natürlich ein bisschen einfacher umzusetzen, aber dass der Topf auf jeden Fall ein Abflussloch besitzt, man auf dieses Abflussloch eine Tonscherbe legt und dann mit etwa 3 bis 5 Zentimeter Tongranulat auffüllt, das ist dann die sogenannte Drainageschicht. Das sorgt dann dafür, wenn man darüber dann eine Pflanze in Blumenerde eintopft, dass das überschüssige Gießwasser abfließen kann. Weil wenn es das nicht kann, steigt es einfach hoch und die Pflanze steht dauerhaft im Wasser. Und Staunässe tut ihnen gar nicht gut.
Perfekt. Christian, vielen, vielen Dank, dass du heute hier gewesen bist, für die ganzen Informationen und nützlichen Tipps. Ich muss mir diese Folge, glaube ich, nochmal 2-3 Mal anhören.
Ich frag dich ab, Simon.
Ja, ich glaube auch, das macht Sinn, dass ich da noch das alles verstehe, was du mir hier alles erzählt hast. Das ist so interessant und so spannend. Wünsche dir natürlich persönlich, aber auch bei Floragard für die Zukunft alles, alles Gute. Wer weiß, vielleicht kommst du ja nochmal wieder für eine Spezialfolge Erde, wo wir nochmal mehr ins Detail gehen. Wer weiß es denn alles? Und würde sagen, dass wir die Folge an dieser Stelle langsam zum Ende bewegen. Fenja, ein kleiner Hinweis noch auf die nächste Folge. Da haben wir den Buchstaben F. Was machen wir da?
Das wird F sein wie Frost im Frühling.
Klingt interessant. Magst du grob anreißen, was das bedeutet, Frost im Frühling?
Stichpunkt Eisheilige. Okay. Mehr verrate ich jetzt aber nicht.
Ich lasse mich überraschen. An dieser Stelle nochmal der Hinweis, wie am Ende einer jeden Folge. Wenn ihr Wünsche, Hinweise, Anregungen, Kritik oder Lob zu diesem Podcast abgeben wollt, dann freuen wir uns über jede Nachricht. Ganz einfach per Mail an gartenzeit@nwzmedien.de. Und damit sage ich tschüss Christian, vielen Dank, tschüss Fenja und bis zur nächsten Folge.
Tschüss, bis zum nächsten Mal und vielen Dank.
Vielen Dank, ihr beiden. Tschüss.